Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Da fällt mir auf, dass ich das Intro noch nicht umgebaut habe. Ja.
Tja.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen und zwar im Oktober 2024 mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Wir trinken und reden über Wein und...
Wir fangen womit, an mit, fangen, genau. Mit Virginis.
Was?
Virginis. Ich glaube, es ist Latein. Es ist
wir fangen
Virginis
an mit...
Ach,
du meinst hier Epsilon...
Epsilon Virginis. Epsilon Virginis aus einem Weinbaugebiet, das schon
Bitalgeuze.
Sieben war das, ne?
Epsilon Virginis.
Epsilon Virginis vom Weingut Belema von Jan Pernui, der aus den Savoyen stammt. Mhm. Da sind wir heute mit drei Weinen. Drei verschiedene Weine aus den Savoyen oder den
Savoyen. Darum hast du auch gesagt, man sollte Käse aus den Savoyen essen.
Idealerweise.
Ja, hab ich nicht. Hab nur. Ja. Ich habe unfassbar alten. Parmesan.
Ah, ja. Okay.
Und du hast ja auch geschrieben.
100 Jahre alter Parmesan.
Genau, 100 Jahre. Du hast auch geschrieben, man soll Seafood essen.
Passt auch, ja.
Habe ich auch gedacht, was soll das denn jetzt wieder sein? Also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was Seafood ist und habe das gegoogelt und rausgefunden gekriegt. Das ist alles, was im Meer lebt und kein Wirbeltier ist.
Mhm.
Wusste ich nicht.
Ach so.
Also ich dachte, ja okay, das ist so was Pizza Frutti di Mare halt, ne? Aber was ist jetzt so? Ja, aber wollte ich auch mal zum Besten geben, dass ich auch was gelernt habe, auch schon vor der Sendung. Mhm.
Ja, ich habe jetzt kurz vor der Sendung gelernt, dass meine Website nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Von einer Dreiviertelstunde oder halben Stunde hat die noch funktioniert. Ich entschuldige mich dafür, falls da jetzt von da aus jemand irgendwas noch lesen wollte oder verlinken wollte oder sonst irgendwas wollte. So wie ich. Ich wollte einfach nur kurz noch was nachgucken. Aber nee, ist nicht erreichbar.
Und ich habe tatsächlich auch Seafood hier. Ja? Mhm. Ich weiß nur nicht, welche von den beiden Dosen ich aufmachen soll. Mit in Alvarinho Vinaigrette oder in Escabeche Soße?
Ah, Escabeche.
Escabeche.
Also, weil Alvarinho kannst du ja jetzt nicht nehmen, weil wir sind ja jetzt gar nicht in Spanien.
Achso, ja gut, dann mache ich
die. Wobei Escabeche natürlich auch Spanien ist. Escabeche ist ja.
Also ist es Escabeche.
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 Ist eigentlich ein Haarfärbemittel.
Was?
Nee, ne? Escabeche heißt glaube ich, einfach, dass das etwas eingelegt, also sauer eingelegt ist, mariniert ist.
Also ist aber auch bekloppt, oder? Wenn ich jetzt sauer eingelegte Austern zu Wein, ist ein bisschen doof, ne?
Kommt mir jetzt auch ein bisschen insgesamt vielleicht zu säuerlich vor. Mhm. Musst du halt mal ausprobieren, aber.
Ja, aber weißt du, was so eine Dose eingelegte Austern kostet?
Das ist ja, nicht, ja, das
probiere ich jetzt nicht aus.
Ja, ja, das, na gut.
David, du hast Glück gehabt.
Du musst doch eh reden. Du musst ja reden. Du kannst ja jetzt nicht Escabeche-Austern essen.
Du kannst ja jetzt nicht Escabetchen. Ich muss nicht reden. Ich muss nur sagen. Ach, du musst und irgendwann betrunken.
Genau, ich rede und genau. Okay, naja, wie üblich.
So,
genau, wir können noch, glaube ich, dem Alex Zülch, von dem diese Pakete kommen, zum Geburtstag gratulieren, weil der sagte, schrieb mir gestern, dass er mal heute Geburtstag hat.
Alles Gute, also, Alex.
Er schrieb mir das, weil er fragte, ob sich das lohnen würde, die drei Weine aufzumachen zu seinem Geburtstag.
Woher sollen wir das wissen? Weiß ich nicht, vielleicht ist er jetzt gerade, sitzt er gerade hier und hört sich die Sendung an.
Ja. Wahrscheinlich hat er an seinem Geburtstag auch was anderes zu tun.
Die Frage, aber wer weiß. Hat er Freunde oder hat er keine?
Ja, vielleicht hat er ja gar keine mehr. Genau. Ja.
Achso, Freunde oder Weine?
Beides. Also. Also der eine Wein war ja relativ früh ausverkauft, der Kilometre Zero.
Sagen wir mal war so, er war so früh ausverkauft, dass ich keinen mehr gekriegt habe. Dass
ich gekommen hast. Genau. Und wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen mussten, damit du noch einen bekommst, quasi. Ich glaube, ganz so schwierig war es nicht, aber ja. Ja, es war ein begrenztes Paket.
Begrenztes
und das Paket für die nächste Sendung ist habe ich übrigens heute online geschaltet.
Aber kann keiner sehen.
Nee, kann keiner sehen, weil die Seite ja nicht mehr funktioniert. Da muss ich vielleicht mal meinen Provider irgendwie... Ja. Ich frage mal meinen Provider, vielleicht hört er ja sogar zu.
Ist das der Provider oder der Hoster? Ist das dasselbe?
Nee, der
dasselbe,
Hoster.
Das Gleiche. Ja. Ja. Ja, vielleicht hört er gerade zu. Hör mal, mach mal die Seite in Ordnung.
Ja, es, ich meine, vielleicht liegt es daran, dass die Weine also für November alle aus Polen sind. Vielleicht hat er ja jemand was
dagegen. Keine schlechten
Polen. Nein, natürlich nicht.
Sonst muss ich sofort einen polnischen-deutschen Witz erzählen. Ich kenne mich.
Das würde ich auch gerne mal hören. Ja, den würde ich gerne mal hören.
Laufen drei Frauen über die Straße. Die erste ist so hässlich wie die zweite und die dritte ist auch Deutsche. Ich frage ja immer Ausländer, frage ich ja immer, habt ihr eigentlich auch mal schöne deutschen Witze für mich?
Ja.
Weißt du, und total oft kriege ich die Antwort, nee, nicht so. Weißt, wir sind so humorlos, dass die anderen nicht mal Witze über uns machen. Das ist wirklich zum Heulen.
So. Ja, Jesus hat nicht aufgepasst, dass wir Ex Virgo Virginis trinken von
Epsilon
Beleber.
Epsilon Virginis.
Also Epsilon Virginis trinken wir. Das ist der mit dem, also falls ihr noch nicht lesen könnt, das ist der mit der gelb-orangenen Wachskapsel obendrauf.
Auch wieder so ein Getue, oder?
Ach ja.
War das die Plastikkapsel oder die Wachskapsel? Gestern habe ich eine sogar zerkloppen müssen.
Ja, das stimmt.
Echt? Und das finde ich dann wieder ganz schön. Also das, weißt du, so die Plastikkapseln finde ich albern irgendwie. Aber wenn es dann so richtig Wachs ist, wo du draufschlagen musst und dann bröselt es weg und so, das finde ich, das hat ja dann wieder so ein bisschen was.
Das war vielleicht dann doch eher bei der Orangenen, ja. Also bei der, die wir jetzt trinken. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die beide irgendwie oben mit dem Messer so abgeschnitten und das ging bei beiden irgendwie.
Okay. Nö, ich habe das so selten. Ich habe halt Handtuch drüber, klatsch gemacht. Und dann hatte ich halt alles voller Brösel, die dann aber nicht im Handtuch geblieben sind. Dann musste ich auch wieder wischen. Epsilon Virginis übrigens.
Epsilon Virginis.
Ist ein Stern im Sternbild Jungfrau.
Virginis.
Virginis. Und sein,
liegt auf der Hand fast.
Sein Eigenname ist Vindemiatrix.
Ah, das ist aus dem Asterix, ne?
Genau.
Ja.
Er besitzt eine scheinbare Helligkeit von plus 2,83 hoch M. Das ist ein gelber Riesenstern.
Vindemiatrix.
Vindemiatrix. Der lateinische Name bedeutet, Achtung, Weinleserin.
Jährlich.
Die Weinleserin.
Weinleserin.
Vindemiatrix, die Weinleserin. Andere Namen, Vindemiator, Almuredin, Alaraf, Provindemiator, Protigerix und Protrigetor.
Interessant. Ich bin noch bei dem Vendimia, weil zum Beispiel im Spanischen heißt ja, oder im Italienischen heißen ja die Weinjahrgänge auch Vendemia.
Ja,
Vendemia. Das ist dann wahrscheinlich...
Vendemia?
Vendemia?
Man weiß immer nicht, wo man so betont.
Vendemia? Ja.
Na, jedenfalls 108 Lichtjahre entfernt. Man hat also eine lange Reise hinter sich.
Man hat,
das Licht, das sich im Wein bricht. Das hat aber
recht schnell hinbekommen, weil es ja Jahrgang 2022.
Ja, ist halt Lichtgeschwindigkeit, ne?
Ach so, ja. Also natürlich. Selbst das Licht ist ja manchmal ganz schön lang unterwegs.
108 ist ja das ist Quantenwein. Zack.
Ja, ein mit Grander Wasser.
Grander Wasser, genau.
Quantenwein.
Grander Schorle, genau. So.
Okay.
Jetzt aber mal hier zur Sache.
Die Savoyen. Ja, genau. Wir müssen jetzt mal wirklich ernsthaft über die Savoyen reden. Dieses Weinbaugebiet Savoyen erstreckt sich über die Departements Savoie und Haute-Savoie. Und hast du eine Ahnung, wo das liegt?
In Frankreich.
Ja, genauer?
Nee.
Okay.
Tatsächlich nicht.
Ah ja, okay. Also der Mont Blanc gehört dazu. Das geht bis zum Genfer See.
Ah, Schweiz.
Lac du Bourget. Okay. Genau, das ist so zwischen also noch in Frankreich, aber grenzt an die Schweiz, grenzt auch ans Jura. Und wird auch gerne so in einem Atemzug mit dem Jura genannt, was ich irgendwie total einen Quatsch finde, auch wenn die nebeneinander liegen. Die haben völlig unterschiedliche Rebsorten und auch Böden und Böden sind manchmal ein bisschen ähnlich, aber eigentlich sind sie im Großen und Ganzen unterschiedlich. Das Klima ist auch anders und insofern liegen sie einfach nur nebeneinander.
Ja, also ich hätte jetzt auch, ein Jurawein hätte auch anders gerochen.
Ja, wenn du jetzt in den Kilometer Zero riechst, dann hat es, aber das hängt eher so ein bisschen mit der Macher zusammen von dem und vielen anderen Juraweinen, würde ich sagen. Also es geht so ein bisschen bis zu den Ufern der Rhone runter Und Grenoble ist noch da, also diese ganzen französischen Skiorte, das geht schon sehr hoch. Und entsprechend hast du auch hochgelegene Weinberge. Trotzdem hast du es eigentlich im Sommer recht warm und wird dann aber nachts eben auch kalt. Also ich sag mal, diese Tag- und Nachtgleichen, die haben einen ziemlich hohen Unterschied zwischen Tag und Nacht, was für Wein eigentlich immer total gut ist. Weil die holen sich tagsüber dann bei Wärme oder sogar Hitze, holen die sich eben den Zucker. Und wenn die dann nachts wieder abkühlen, dann bleibt die Säure einfach recht stabil in den Trauben und die Aromatik prägt sich aus durch dieses heiß-kalt sozusagen. Ja. Also das ist eigentlich ein recht ideal für Weine. Und so ein bisschen ähnlich wie beim Jura waren die Savoyer-Weine mal sehr beliebt. Und Ende des 19. Jahrhunderts, so mit der ganzen Reblausgeschichte, hat sich das dann total erledigt. Ja.
Im Sinne von alles gestorben?
Ja, es ist ganz viel weggestorben. Das ist ja überall. Nur, dass tatsächlich nach dieser Reblauskatastrophe, also als wieder neu angebaut werden sollte, in vielen Ecken Frankreichs eine Landflucht stattgefunden hat aus diesen Weinbaugebieten. Mhm. Und dann in diesen Weinbaugebieten, und dazu gehörte eben Jura und Savoyen, nicht mehr neu angepflanzt wurde.
Weil nicht mehr genug Personal da war?
Genau. Krass. Die Leute waren ja nicht reich. Ja. Ja, und dann hast du ein paar Hektar Wein und die sind dann plötzlich alle kaputt. Mhm. Ja. Und da musst du neu anpflanzen, dann hast du ja eigentlich erst nach 3 Jahren überhaupt die ersten Träubchen da wieder dran. Wovon lebst du?
Ja.
Die haben ja alle, oder die wenigsten haben ja Geld irgendwie auf der hohen Kante gehabt. Das heißt, die mussten irgendwie gucken, wie sie überleben. Und das haben sie getan, indem sie in die Städte gegangen sind, um in Fabriken zu arbeiten oder so. Ja.
Und diese Reblauskatastrophe, wie lange hat es gedauert, bis das durchgeschlagen ist? War das mehr oder weniger schlagartig alle Parzellen weg oder hat sich das über Jahre entwickelt?
Das hat sich schon über Jahre entwickelt, okay. Aber eher im Sinne von irgendwo hat es angefangen und hat sich dann über ganz Europa erstreckt.
Ja.
Das hat dann schon irgendwie 2-3 Jahrzehnte gedauert. Aber wenn die dann bei dir im Weinberg angekommen ist, dann ging das schon sehr, sehr schnell, dass die sich da verbreitet haben und dann auch wirklich innerhalb von 1-2 Jahren deinen ganzen Besitz platt gemacht haben. Und es hat ja auch eine Zeit gedauert, bis man das überhaupt entdeckt hat, was das jetzt überhaupt war. Da kamen da mehrere Sachen zusammen. Also die Geschichte ist ja die, dass Reben eigentlich von Europa in die USA gebracht worden sind. Dort hat man dann damit Weinbau betrieben. Es gab ja dort Wildreben, die schmeckten aber nicht. Also hat man eben aus Europa importiert in großem Maße. Und irgendjemand kam dann, aus welchem Grund auch immer, auf die Idee, mal wieder ein bisschen was zurückzubringen nach Europa von diesen Reben. Und hat mit diesen Reben eben tatsächlich sowohl die Reblaus mitgebracht, als auch den Mehltau. Den gab es nämlich vorher in Europa auch nicht.
Okay.
Das heißt, eine Schädlingsart und zwei Pilzarten, die eben massiv eingewirkt haben. Und während man das mit dem Mehltau ja sehen konnte, hat man eben diese mikroskopisch kleine Reblaus lange Zeit gar nicht entdeckt und wusste nicht, warum jetzt diese ganzen Reben absterben. Und das hat halt gedauert, bis man dann irgendwie eine Idee bekommen hat, wie man dem entgegnen kann, nämlich eben indem man reblausresistente Wildrebenunterlagen dann aus den USA holt und darauf dann eben die Edelreiser pfropft. Ne?
Ja.
Also das hat alles insgesamt ja irgendwie von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts gedauert so ein bisschen und in dieser Zeit waren halt große Teile des europäischen Weinbaus zwischenzeitlich komplett danieder. Und Savoyen hat sich davon eben nicht erholt. Also ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, beim Jura weiß ich es einigermaßen, also die sind noch mit 10% dessen rausgekommen, was sie vorher hatten an Rebfläche. Und das Bittere ist halt auch, dass etwa 90% der Rebsorten, die es im Jura gab, ausgestorben sind in der Zeit.
Wow.
Das, Ja, also man
und sagt die sind so, auch nicht Jura, mehr irgendwo wiedergefunden worden oder sie sind weg.
Einige weniger. Es werden immer mal wieder welche gefunden. Ich meine, das gab es in Deutschland auch, aber nicht so extrem wie im Jura Savoyen, weil dieses Gebiet tatsächlich an dieser Grenze zur Schweiz so ein bisschen wie so ein Schatzkästlein für alte Rebsorten war. Mhm. Dort gibt's ja unter anderem den Sauvignon, den Traminer, also bei uns heißt der Traminer. Mhm. Und das ist so neben Pinot und Gouais Blanc, also weißem Heunisch, eine der drei Leitrebsorten in Europa. Also es gibt ganz, ganz viele Rebsorten, die von diesen drei Rebsorten abstammen. Und in diesem Jura-Bereich, also ich sag mal grob gesagt, in diesem Alpenbereich haben sich total viele Rebsorten entwickelt, die dann eben nach und nach in Frankreich und in Italien auch sich verbreitet haben. Aber es gab eben auch einiges oder recht viel, was nur in kleinem Maße angebaut wurde und eben nur in diesen beiden Weinbaugebieten. Hm. Und eine dieser Rebsorten, die wirklich eigentlich nur da vorkommt, ist die Altesse. Das ist das, was wir jetzt im Glas haben. Ja. Und die ist irgendwie im 18. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt worden. Die heißt Altesse, heißt eigentlich so viel wie Hoheit. Und die ist von so einem savoyischen Fürsten, von einem adligen Costa de Beauregard, ist die erstmals erwähnt worden, 1774. Man sagte lange, das hat aber man von vielen anderen Rebsorten auch gedacht, dass sie irgendwann mal mit den Kreuzrittern aus dem Orient eingeführt worden ist. Das ist aber Quatsch. Also die hat man weiß nicht genau, was die Eltern sind. Auf jeden Fall weiß man, dass sie zur Familie des Chasselas gehört. Und Chasselas ist auf Deutsch. Genau. Ja. Ist aber, im Deutschen ist es der Gutedel. Ja. Ist jetzt wiederum eigentlich eher so eine, ne? Genau, explosionshaft. Also Chasselas ist ja so sehr weit verbreitet in der Schweiz und geht eben auch nach Frankreich, was ist in Frankreich auch. Und eben, das kommt wahrscheinlich auch irgendwie aus diesem Raum. Und tatsächlich, und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese seltenen Rebsorten aus dieser Ecke. Im Jahr 2016 gab es von der Altesse noch 5 Hektar, glaube ich, in der Schweiz und 200 Hektar in Frankreich, also recht wenig.
Ja. Hm, ja. Ich finde, in der Nase ist ja ausgesprochen unspektakulär. Also für meine Nase.
Mhm.
Bisschen gelbes Obst.
Mhm.
Saures gelbes Obst. Ja. Gelbes Obst mit viel Säure, also nicht saures Obst, aber ja.
Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe Birne. Also Birne. So
Birne.
Gelb und grüne Birne. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich sowas in der Nase wie Chartreuse, ohne das ganze Zuckrige dabei.
Chartreuse.
Ja,
also du kannst doch nicht einfach Chartreuse sagen.
Darf ich nicht?
Doch, kannst du, aber muss ich mal schade. Lachen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mich mal fürchterlich betrunken damit, wahrscheinlich deshalb.
Ja, das kann man ja auch gut machen.
Ja,
weil es ja so gesund ist gleichzeitig. Ja,
genau. Und trotzdem hat man hinterher irgendwie komisch Sodbrennen. Das finde ich immer ein bisschen interessant.
Ja.
Da muss man dann halt noch einen Unterberg drauf.
Mhm. Ja, also zu viel Kräuter soll man pro Tag ja auch nicht zu sich nehmen. Aber ich finde, das hat was von so einem leichten Kräuteraufguss. Und dann ist da noch so ein bisschen was.
Birne, sagt der Chat auch.
Salziges dabei.
Salzig, sagt der Chat auch.
Aha, okay.
Salzig rieche ich nicht. Das sagt sich, gucken, was der Chat noch sagt. Kräutrig, anisig.
Mhm. Ja,
das ist meine Nase ein bisschen. Ich finde, der hat so ein. Vielleicht habe ich auch mein Glas nicht gut genug geputzt.
Ah, das kann natürlich sein.
So ein etwas. So einen staubigen Beigeruch.
Ein staubiger
Beigeruch? Ja, okay. Also ich.
Sowas. Ja, ich weiß, glaube ich, weiß, was du meinst. Das ist so ein.
Vielleicht ist es das, was Sand.
So sandig-staubig.
Ja, genau. Vielleicht ist das, was der Chat floral nennt. Kann ja sein, dass das eine Drecksbrühe.
Floral ist ja eher.
Ja, je nachdem, wo es wächst.
Das dann, die Mischung wäre vielleicht Pollen.
Ja, genau.
Die Querschnitt.
Ich trinke
das jetzt. Was soll zwischen das? Sandig, staubig und floral wäre dann.
Nein, Chat, Pollen. Eben nicht feuchter Keller. Das riecht eben nicht feucht. Das ist trocken. Nee, trocken. Nee, ist
trocken.
Trockener Schmutz. Ich trinke es jetzt trotzdem. Was soll das denn?
Ja.
Mhm. 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 Oh ja, das ist aber salzige Birne.
Ja, schön, ne?
Ja, boah. War gestern überhaupt nicht. Ein Glück habe ich die gestern schon aufgemacht.
Ja, ja, ja.
Also
ja.
Ich war gestern insgesamt ein wenig unterwältigt. Ich weiß jetzt noch nicht.
Ja, ich auch. Ich hab die Frage von Alex, ob uns Großes erwartet, auch nicht präzise beantwortet.
Ja. Ich hatte gesagt, gestern angefangen.
Ich habe die jetzt erstmal aufgemacht und die brauchen Luft, aber das ist halt bei diesen Weinen so. Das war ja auch bei unserer letzten Loire-Sendung. Die Weine sind halt doppelt und dreifach so gut am nächsten Tag. Die brauchen einfach Luft. Luft und Liebe.
Also ich hatte gestern mit dem Kilometre Zero angefangen.
Mhm.
Und der war super.
Ich
also
auch.
Der war schon schön salzig. Also habe ich richtig gedacht, wow, das ist aber wirklich kräftig salzig. Ich bin gespannt, wie der sich entwickelt hat. Weil der war halt vor allen Dingen salzig.
Oh, ja, ja, das stimmt. Ja, da war vor allem weniger salzig. Ja. Genau. Also Belema ist ein ziemlich neues Weingut von Jan Pernuy. Und Jan Pernuy hat mit Dominique Belloir zusammengearbeitet. Und Dominique Belloir, ich werde es nie vergessen, ich habe, jetzt haben wir 24, ich glaube 22 war das, oder 21, ich glaube 22, habe ich mit meinem Sohn irgendwie, den habe ich zum Geburtstag eingeladen ins Nobelhart und Schmutzig, als sie oben dieses Pop-up hatten auf dem Verlagshaus.
Mhm.
Und dann haben wir von Dominik habe ich einen Schaumwein ausgesucht, weil er wirklich hervorragende Schaumweine gemacht hat. Wir haben länger mit Billy da gestanden, weil er den auch gut kannte, den Dominique Belloir, und eine Woche später war er tot.
Oh shit.
Ja, und zwar hat er sich tatsächlich das Leben genommen.
Ach du Scheiße.
Mhm. Und das war irgendwie einer von drei, in dem Jahr einer von drei wirklich sehr berühmten Weinmachern in Frankreich. Das war schon irgendwie krass. Also da hast du dann auch gemerkt.
Warum? Also ist das ökonomischer Druck oder ist es... Ist
ja, ich es glaube, so es ist wahrscheinlich eine Mischung aus ökonomischem Druck und...
Depression, was ist ja meistens.
Depression, ja. Mhm, genau. Aber der ökonomische Druck ist, glaube ich, nicht zu verachten gewesen in dieser Zeit, wenn man, ne, also Covid, die Restaurants nehmen keinen Wein mehr ab, man ist irgendwie unterfinanziert, vielleicht schon über Jahre hinweg, hat es aber immer so ganz gut hinbekommen und dann kriegt man es plötzlich nicht mehr hin. Ne? Also es ist ja Spekulation, aber...
Ich denke dann halt immer, aber mir geht's halt auch gut, ne? Mir scheint ja die Sonne aus dem Arsch. Und ich denke dann halt immer, ja, mein Gott, ey, dann nimmt man sich doch nicht das Leben und
gibt man halt den
Laden auf oder so.
Ja, aber das ist wahrscheinlich einfach der Teil.
Ja.
Depression dann dabei, ne?
Ja.
Mhm. Ja, das ist schon bitter. Also, mit ihm hat er zusammengearbeitet. Vorher in Bonn studiert und kommt aber eben aus dem Savoyen und hat sich eben, also wollte auch auf jeden Fall zurück, um mit diesen seltenen alten Rebsorten zu arbeiten. Also bei Belloir war es eben vor allen Dingen Mondeuse und Granger und hat dann aber eben 2019 seine eigene Domain so im Nebenerwerb halt gegründet und ist dann, als es nicht klar war, wie es mit der Domain Belloir weitergeht, ist er halt, hat er das eben zum Vollerwerb gemacht.
Genau. Und wer macht das jetzt?
Die Domaine Belloir ist tatsächlich gegangen, auch an einen jungen Winzer, den der Alex auch im Programm hat jetzt. Also ein junger Winzer, der von der Rhone kam und der noch, glaube ich, zwei, drei andere Rhone-Winzer im Hintergrund hat, die ihm das mitfinanziert haben.
Mhm.
Die Domaine heißt jetzt Domaine du Granger. Also Granger ist diese Rebsorte, mit der Belloir am meisten gearbeitet hat und die eben auch so eine ganz, ganz seltene Rebsorte aus der Ecke ist. Und das ist jetzt irgendwie Jean-Claude Lapalue, glaube ich. Sind so ein paar Leute, die damit investiert haben, damit diese diese Domain einfach weiterlebt, weil da ist so viel Energie reingesteckt worden. Das ist so eine tolle Domain auch. Die haben so tolle Weine gemacht. Wein. Ne? Mhm. Und die haben einfach mit dazu beigetragen, dass manche Rebsorten überleben, weil es da teilweise nur noch 2-3 Hektar von gab. Ja. Tatsächlich. Und es sind teilweise wirklich großartige Rebsorten. Ja, ne? Ist ein schöner Wein.
Ja, also, vor allen Dingen macht der auch so Speichelfluss. Ja. Aber im Mund Birne und Salz.
Birne und Salz.
Mhm. Echt verrückt.
Ja, so ein bisschen also mandelig finde ich ihn noch.
Mandelig?
Ja, so ein bisschen Mandel, finde ich, ist da noch bei. Mhm. Ein bisschen Mandel.
Mhm. Nee, Mandel merke ich nicht.
Ja, so ein bisschen. Mhm. Es ist das Witzige ist, es ist ein bisschen Mandel und es ist ein bisschen, es ist auch so eine pikante Bitterkeit, aber es ist keine Bittermandel, witzigerweise. Ja. Also das ist es nicht, aber es ist, das hat eben diese Rebsorte auch typischerweise einfach so ein bisschen was Bitteres hinten raus, ohne dass es jetzt stört. Ne? Es ist einfach so was Pikantes.
Genau, pikant. Mhm. Also ich würde es noch nicht mal bitter nennen, ehrlich gesagt. Mhm. Mhm. Also pikant finde ich, trifft es ganz gut. Also ich habe das Glas ausgespült. Was jetzt?
Achso.
Geht's schon weiter?
So schnell sind wir.
Weiß nicht, sind wir zu schnell?
Nein.
Nicht so schnell. Man kann doch nicht so schnell trinken.
Also ich würde jetzt weitermachen mit Kilometre Zero.
Kilometre Zero.
Also wir haben ja 3 Rebsorten reine Weine. Das ist jetzt Kilometre Zero. Beide sehr, sehr leicht. Einer hat der L5, der hat jetzt L2.
11,2 ist auch eine seltsam krumme Zahl, ehrlich gesagt.
Ja, die darfst du eigentlich in Deutschland gar nicht verkaufen. Ist verboten. Also eigentlich müsste hier ein Aufkleber drauf sein, wo entweder 11 oder 11,5 draufsteht.
Aha.
Ja, weil es eben...
Weil wir in Deutschland
Bestimmungen
sind.
Bestimmungen. Genau. Nee, Europa. Das ist eigentlich ist es, glaube ich, eine Europäische.
Ja, wahrscheinlich wobei die Deutschland ist durchgesetzt.
Stärker darauf achten. Ja. Genau. Das ist beides sozusagen, die kommen beide aus der gleichen Ecke. Das, die nennt sich Apremont. Und wer mal eben auf die Karte guckt, ich weiß gar nicht, was da am berühmtesten in der Ecke ist, Marché.
Ich gucke gerade auf die Karte, aber
wie?
Was gibt's
Chalon.
Denn da? Chalon sehe ich auch nicht.
Chalon ist nicht weit weg, da kommt die Chalon-Ente her.
Kommt die Chalon-Ente her.
So wie Bresshuhn, ne? Das ist die Chalon-Ente.
Ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben Bresshuhn gegessen. Und Chalon-Ente wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber wo ist denn Chalon? Ich sehe das gar nicht.
Nee, ist auch nicht richtig.
Ist ja Quatsch. So, ja. In der Nähe von Bress.
Ich dachte gerade,
Der riecht auch so ein
Chalon
bisschen.
Ist doch,
Entschuldigung.
Ich habe Quatsch geredet, weil mir fiel gerade auf, dass Chalon ja irgendwo Richtung Küste eigentlich ist. Ah.
Die Webseite geht wieder.
Ja, übrigens. Ist auch egal.
Genau, ist ja egal. Der riecht auch wieder so ein bisschen schmutzig.
Ja. Ja, der riecht so ein bisschen... Also ich finde ja, der hat schon noch eine Reduktion ordentlich.
Mein Glas ist wirklich dreckig.
Ja? Also es ist
das Glas.
Kann ich die ganze Zeit das Glas?
Weiß der Geier. Was glaubst du, wie lange ich das nicht gespült habe? Eieiei. Mhm. Nee, im anderen Glas auch.
Okay.
Ja.
Also, ich finde, es hat einfach noch was Reduktives, also noch so ein bisschen Knallplättchen.
Mhm.
War gestern ein bisschen mehr, jetzt ist ein bisschen weniger.
Ja.
Noch so ein bisschen Hefe dabei.
Mhm.
Auch wieder so ein bisschen Apfelbirne, aber so ein bisschen mehliger, finde ich.
Mehliger?
Ja, so ein bisschen.
Du meinst so die Birne 3 Stunden, nachdem man sie gekauft hat und nicht 2 Stunden, nachdem man sie gekauft hat?
Ja, genau. So.
Was ist das eigentlich? Gibt es eigentlich irgendwie einen Trick? Vielleicht weißt du das ja oder irgendwer kann das mal in die Kommentare schreiben. Wie man mit Birnen umgeht, weil entweder sind Birnen zu hart oder die sind im Arsch. Was mache ich da falsch? Ich kaufe einfach nur noch Birnendosen, was soll das denn?
Ach Gott.
Ach Gott. Ja. Ich finde, gestern hat er fast ausschließlich dieses Knallplättchen gehabt.
Ja, genau, das ist, und, das ist ja auch bei Reduktion gerne mal so, ne?
Und heute nur noch.
Also wenn,
ja. Nur noch als Teil, ja. Chat sagt, leichter Eisen- oder Rostgeruch.
Ja, das finde ich ganz schön.
Eher Eisen als Rost.
Ja. Ganz schön. Also während ihr da noch reinriecht, erzähle ich noch ein bisschen was. Also bei, auch eben Apremont. Tatsächlich, ganz in der Nähe ist der Mont Garnier. Das ist schon ein relativ hoher Berg, irgendwie mit 1900 Metern. Und ja, wenn man auf der Karte so ein bisschen weiter hochgeht, dann kommt man zum Lac du Bourget. Und
Lac du Bourget, ja. Was ist er denn?
Ich kenne mich in der Ecke nicht so gut aus.
Ja, ich merke schon.
Ist ja so, ne? genau, das ist so ein. Ich bin da tatsächlich auch noch leider noch nie gewesen.
Ach.
In Savoy. Nee,
echt? Ich hätte gedacht, du geschafft. Hättest das alles bereist schon.
Ich habe noch nicht alles bereist. Ah. Also Jura schon, aber ich war in dieser Ecke tatsächlich Rhône und Savoyen und so war ich schon, also bei dem einen schon lange nicht mehr und in den Savoyen war ich tatsächlich noch nie.
Ja. Du brauchst einfach eine Ferienwohnung in Monaco, damit du dann immer da hoch kannst, aber keine Steuern zahlen musst. Das ist der Trick. Mhm.
Okay, Kilometre Zero ist von Axel Dumont und Axel Dumont war lange Radrennprofi.
Uh-huh.
Ja? Ja, er hat so Tour de France und so hat er gefahren. Ne?
So
20.000 Kilometer pro Jahr gefahren und hat dann irgendwann umgesattelt. Mhm. Umgesattelt. Auf Weinbau. Und das Ganze heißt, glaube ich, tatsächlich Kilometre Zero, weil es in Tonon in den Savoyen so einen Ausgangspunkt gibt für die Route des Grands Alpes.
Oh.
Ja, also zwischen Tonon und Menton. Und das ist so eine 700 Kilometer lange Strecke mit so verschiedenen Alpenpässen und so. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass dass er daher den Namen hat, weil es eben tatsächlich eine bekannte Route ist und eben so ein bekannter Ausgangspunkt. Und die Grundlage für diesen Wein ist in diesem Fall Jacquard. Auch teilweise unbekannte Eltern, aber die eine Hälfte ist bekannt. Das ist nämlich tatsächlich dieser sogenannte weiße Hollandsch oder Gouet Blanc, der eben verantwortlich ist für ganz viele Rebsorten sozusagen als Elternteil, ne? Also auch Chardonnay
ist rumgekommen,
und so weiter und so fort. Ne?
Rumgekommen. Schwere
Nöter. Genau. Ja. Und die ist noch vergleichsweise weit verbreitet in den Savoyen. Also in Savoyen gibt es 2100 Hektar und die Jacquard, die hat so 620 Hektar. Ne? Also 2016, vielleicht sind es noch ein bisschen mehr geworden, vielleicht sind es mittlerweile 700, dann wäre so ein Drittel sozusagen der Rebfläche der Savoyen wäre dann eben Jacquard. Und ich denke, dass die beide recht ähnlich ausgebaut, also recht ähnlich ausgebaut sind, nur dass der erste eben keine Reduktion hat, der zweite schon, aber ich gehe mal davon aus, dass die beide ganz traumgepresst wurden und sozusagen ins Fass rein und er hat das halt so ein bisschen reduktiver ausgebaut. Und das ist schon, das mit der Salzigkeit hat jetzt nicht unbedingt aufgehört, ne?
Boah, nee. Ja. Aber eher so hinten im Mund. Mhm. Vorne rum ist so eine, auch so ein bisschen was von so einem Jura-Wein. Mhm. Und auch wieder so eine Bitternote.
Mhm. Ja, das Witzige ist, er hat in der Nase hat er eine leichte Reduktion und am Gaumen hat er eine leichte Oxidation.
Boah, ist der geil.
Und das macht ihn tatsächlich so ein bisschen Jura-artig.
Ja.
Weil die das da gerne auch machen. Mhm. Ja. Also er hat, finde ich, aromatisch nicht so die große Substanz oder Komplexität. Aber was halt gut funktioniert, ist eben dieses leicht Oxidative und dann eben dieses Salzige und die Frische vor allen Dingen auch. Ne?
Ja, toll.
Ist ja kein hochkomplexer Wein, aber es macht halt totalen Spaß, ihn zu trinken.
Aber es macht richtig Spaß, den zu trinken. Ich probiere da jetzt mal ein Stück von meinem Käse dazu. Aber mit dem Salz. Mein Gott, ist der Käse alt. Da haben die mir aber auch was verkauft. Nee, kommt da nicht gegen an.
Okay.
Nee, schafft er nicht.
Hast du mit dem ersten auch schon probiert?
Da habe ich mich gar nicht getraut.
Ja, okay. Der dritte ist der...
Was? Geht's schon weiter?
Der dritte müsste es eigentlich packen, weil der hat mehr Power. Der hat auch ein bisschen mehr Alkohol. Der ist auch von der Rebsorte her, hat der irgendwie eine andere Wucht sozusagen. Mhm. Das könnte schon funktionieren dann mit dem alten Käse.
Ja, bin ich mal gespannt. Mal gucken.
Doch, gefällt mir.
Ich gehe mal gerade zurück. Ein junger, also so sowas wie ein junger, entweder ein junger Parmesan oder sogar ein junger Gouda, würde ich fast sagen. Aber irgendwie sowas, wo du die Milch noch schmeckst. Das könnte sehr gut passen. Also weil der Parmesan, den ich habe, der ist 60 Monate alt. Das ist zu heftig.
Das glaube ich.
Ja. Aber was Jüngeres? Oder so... So Ziege oder Schaf, so frisch und weiches Schaf und Ziege.
Entschuldigung, ein frisches, weiches Schaf.
Ein frisches, und Ziege. Weiches Schaf, genau.
Ich hätte gerne jetzt zu diesem Wein ein frisches weiches Schaf. Mit Ziege.
Flausch.
Ui. Ganz ungewöhnliche Vorstellung.
Och, ich nehme noch einen Schluck.
Was soll das denn?
Ja, wir haben ja. So. Stimmt trotzdem mal weg.
Genau, jetzt haben wir auch die. Jetzt funktioniert auch die Website wieder. Dann kann ich auch noch was zur nächsten Sendung sagen, weil ja, wir nicht jetzt. Dann. Achso.
Ja, ich dachte, du trinkst jetzt gerade. Achso, ja, nee.
Ja,
ich
dachte, ja, stimmt.
Ach ja, du kennst dich in Savoy nicht so aus, hast du gesagt. Ne? Dann,
ja. Naja, ich war jetzt nicht in jedem Weinbaugebiet, wo wir bisher, wir haben ja jetzt sehr viel Osteuropa gemacht, da war ich ja auch noch nicht überall. Also auch eher in den wenigsten Gebieten von dem, worüber wir geredet haben.
Oh, auch schön. Hm.
Ja.
Kilometre Zero, wenn du davon einen großen Schluck nimmst, also so, dass du wirklich die Fresse voll hast mit dem Zeug, das ist auch nochmal geil. Weil dann kriegt der sogar noch so ein bisschen so ein Mousseux.
Ah.
Okay. Oder wie die Perlage heißt. Mhm. Pupulkurus.
Ich würde trotzdem mal zum
Geil zum Trinken übergehen. Den im Sommer, oder?
Ja.
Schade, dass er schon offen ist. Was wolltest du? Entschuldige, ich habe dich...
Ich würde dann trotzdem noch mal zum dritten übergehen. Zum Lucien.
Kapitelmarke. So. Dritter Wein muss. Ja, mach mal. Ich hab Koordinationsschwierigkeiten, weil ich zu viele Flaschen auf dem Tisch.
Chignon Bergeron ist sozusagen das Anbaugebiet. Das ist dann ein bisschen in einer anderen Ecke. Winzer ist Adrien Bellios mit 5,5 Hektar. Kleines Weingut, aber ziemlich bekannter Name in Frankreich.
Ah, das war der, den ich zerkloppt habe. Da sind noch Reste dran.
Ah, der war das. Okay. So ein bisschen so ein Vorreiter vom biologischen Anbau gewesen, was er jetzt irgendwie da seit 12 Jahren macht. Und hat eben auch so diese übliche, sag mal, Palette an seltenen Rebsorten, also Mondeux, Jacquard, Altesse, Persan. Und was wir jetzt aber im Glas haben, ist Roussan. Und Roussan ist jetzt nicht ganz so selten, weil man Roussan tatsächlich heutzutage auch noch in... an der ganzen Rhone hat, bis runter ins Roussillon, meistens so ein bisschen als Verschnittpartner mit Marsan zum Beispiel. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen weißen Hermitage kauft, was ja so eine der berühmten Appellationen an der Nordrhone ist, dann hat man normalerweise Roussan und Marsan im Glas.
Mhm. Ich habe die alle noch nie gehört, diese Namen. Ne?
Das ist ein Teil vom Chateau Neuf du Pape. Da darf man ja ganz viele verschiedene Rebsorten reintun. Also, ne, klassische.
Ich werde nie vergessen. Stell dich in Frankfurt, oh, wie hieß denn dieser Weinladen? Ach, ich weiß es nicht mehr. In Frankfurt im Weinladen, wo ich immer einkaufen war. Und die hatten auch irgendwie so immer ein paar Flaschen offen. Und der hatte auch ein Chateau Neuf du Pape. Und da war dann auch irgendwie ein Franzose. Ich weiß gar nicht, ob der ein Koch war oder irgendein maitreartiger Franzose stand da. Und
in Frankreich?
Nee, nee, in Frankfurt. Frankfurt am Main.
Ach, in Frankfurt.
Frankfurt am Main. Nee, nee. Ja. Und der trinkt einen Schluck Chateau Neuf du Pape. Und das war wirklich ganz furchtbares Zeug. Also ist dann sowieso, ne, ich hatte auch damals schon mein Tanninproblem. Mhm. Und er meinte nur, na, Eleganz ist anders. Das ist alles, woran ich mich erinnere, wenn es um Chateau Neuf du Pape geht. Und dass es halt super, super spektakulär klingt, wenn man jung ist.
Ja, ja, ja. Es ist ja auch immer noch eine sehr berühmte Appellation. Es gibt auch ganz großartige Weine. Das Problem bei dieser Appellation ist, dass sie irgendwie riesengroß ist. Also viel zu groß eigentlich. Mhm. Eben nicht gleichbleibend
gut.
Ja. Gut ist, ja, in allen Teilen dieser Appellation. Und dann gibt's halt irgendwie diverse Weine, die einfach scheiße sind oder wenig elegant. Und dann gibt's wiederum welche, die ganz großartig sind. Ja. Mhm. Ja. So, ist nicht zu ändern. Genau. Aber das Typische für Chateau Neuf du Pape ist, oder ich sag mal das Besondere, im Gegensatz zu allen anderen Appellationen an der Rhone, ist halt, dass du dort irgendwie 17 verschiedene Rebsorten verwenden darfst. Das sind allerdings alles Rebsorten, die aus der Gegend stammen, ja? Mhm. Also beziehungsweise schon lange da sind. Also eben Grenache und Mourvèdre und Syrah, das ist ja das Übliche. Aber eben noch Cunoirs und wie sie alle heißen, Claret und weiße wie rote. Also du darfst auch weiße Rebsorten in roten Weinen verwenden, in kleineren Anteilen und so weiter und so fort. Das hat sich halt irgendwie dann zum Chateau Neuf du Pape durchgesetzt. Und eine der wichtigsten weißen Rebsorten ist eben die Roussanne. Und die hat tatsächlich, also davon gab es irgendwie in Frankreich im Jahr 2000 gerade noch 760 Hektar und mittlerweile gibt es wieder knapp 2000. Also das hat sich irgendwie, die hat sich irgendwie erholt sozusagen im Laufe der letzten Jahre, weil die anscheinend auch ganz gut mit dem Klimawandel zurechtkommt.
Da.
Findest du aber eben auch in anderen Ländern, wo sozusagen so Rhone-Stil auch erzeugt wird, also Australien oder Kalifornien und sowas, wo die eben auch diese Syrah, sag mal Syrah, Grenache und Mourvèdre anbauen, da bauen die für die Weißen dann auch gerne mal Roussanne an.
Rhone-Stil, was ist das?
Rhone-Stil, also man nennt das so ein bisschen so, also es, was sich durch, also was typisch ist für die südliche Rhone, ist, das sind fast nie rebsortenreine Weine, sondern immer Cuvées. Mhm. So wie Bordeaux ja auch. Typisch ist für Cuvées, Rhône auch. Und die typische Cuvée ist Grenache, Syrah, Mourvèdre.
Ja.
Kurz abgekürzt GSM.
Aha.
Es gibt auch Weine wirklich in Südafrika oder Kalifornien, da steht einfach nur dann GSM drauf. Und ja, die Leute wissen dann eigentlich, was es ist. Und dann gibt es eben in Kalifornien die Leute, die, also die ersten, die in Kalifornien mit Rhone Rebsorten gearbeitet haben, die nannte man Rhone Rangers.
Ja.
Ja, also in den heißeren Gebieten von Kalifornien hat man die dann angebaut und das ist so, im Prinzip ist das so der typische Rhone-Stil, ja. Mhm. Eben für Rot Grenache, Syrah, Mourvèdre und für Weiß dann so ein bisschen Roussanne, Marsanne, ein bisschen Viognier vielleicht noch mit dabei, je nachdem.
Interessante und, Farbe hat der jetzt, ne? Übrigens im Vergleich zu den letzten beiden. Also die letzten beiden waren ja sehr hell.
Und das ist sehr typisch für diese, es ist eine völlig andere Rebsorte, wie man unschwer erkennen kann, wenn man die Nase ins Glas hält.
Okay, mach ich mal. Ja. Ich habe absichtlich noch nicht. Oh.
Ja.
Oh.
Ja, genau. Also das ist irgendwie völlig anders, aber sie kommt tatsächlich aus derselben Ecke. Also man geht davon aus, dass sie tatsächlich eben aus den Savoyen kommt und sie heißt Roussanne, weil die Beeren eben roux sind, also so rostrot.
Ah.
Ja. Ja, und so ein bisschen was, ne, je nach Standzeit hat man dann eben auch eine deutlich stärkere Farbe im Glas.
Der hat was Süßes, also hat so was Auslesiges in der Nase.
Ja, es hat Honig, ne?
Ja.
Da ist Honig mit drin. oder ja, Honigpollen oder so. Also nicht das Süße wiederum, aber die Aromatik eigentlich vom Honig ist da sehr, sehr deutlich, ne? So ein bisschen überhaupt eine Rebsorte, die auch so ein bisschen öliger ist, ne? Das siehst du auch, wenn du die so ein bisschen durchs Glas schwenkst. Das wird noch stärker, je älter der Wein wird. Der lässt sich auch ganz gut, also der reift auch ganz gut. Und der Adrien Berlioz, der ist eben auch jemand, der schon lange mit dieser Rebsorte arbeitet.
Mhm. Ach, komm. Hm? Oh.
Hm?
Oh. Das hätte ich nicht ausspucken sollen. Hm? Oh, das ist mein Wein.
Mm. Mhm.
Mhm. Der hat. Das sind. Das. Jetzt bin ich wieder so weit.
Ja, der hat so eine ganz spezielle Blütennote. Ich weiß gar nicht, ob das so ein bisschen Schneeglöckchen sind oder so, aber auf jeden Fall ist es eine ganz spezielle Sorte von Blüten, finde ich, der vor allen Dingen am Gaumen hat, noch mehr als in der Nase.
Und vor allen Dingen hat er so eine ganz, ganz leichte Bitterkeit, also wirklich ganz, ganz minimale Bitterkeit, aber was unglaublich Adstringierendes.
Mhm.
Also, der ist so vom Mundgefühl her ein bisschen quittig. Das ist faszinierend.
Ja, Quitte ist sehr gut. Tatsächlich habe ich hier auch gerade einen Beutel Quitten liegen. Und das riecht durchaus ähnlich. Ja.
Oh, Quitten, stimmt, das ist Quittenzeit, ne?
Ja, ist Quittenzeit. Ich habe mir welche getauscht.
Getauscht.
Quitten gegen Marmelade getauscht.
Auch nicht schlecht. Ich fand ja so Quitte in Alufolie einpacken, eine Stunde bei 180 Grad in den Backofen. Fühl ich total gut. War mir überhaupt
einfach
nicht
klar.
Muss ich sehr alt werden, um zu lernen, dass es so einfach ist. Ja.
Und dann zum Lamm.
Lamm. Mm. Ja, würde ich nicht. Bei uns isst ja keiner Fleisch außer mir. Wenn ich mein berühmtes Gulasch mache, dann gibt es auch nur Solidaritätsesser.
Achso. Siehst du?
Das heißt, ich werde mich nicht hier hinstellen und Lamm machen. Erstens nicht für mich alleine und zweitens ist das auch dann immer ein Experiment, weil Lamm ist nicht ganz so einfach, glaube ich. Ne? Da verlasse ich mich dann auf dich, weil gelegentlich machst du ja mal Lamm, wenn ich was zu essen kriege. Auch eine tolle Länge. Also der hört irgendwie überhaupt nicht auf. Also dieses, das Adstringierende ist noch da, so ein bisschen. Chat sagt, was Nussiges und Pflaumiges. Was Nussiges finde ich nicht, aber Pflaume, reife Pflaume. Ja, reife Pflaume. Ja, reife Pflaume.
Ja.
Stimmt. Mhm.
Fast noch eher Zwetschge, weil die hat mehr Säure. Aber so.
Das ist ja jetzt. Ja. Das ist ja Semantik ist jetzt.
Ne? Genau, Semantik. Aber es ist
super
ja auch.
Super ist der. Und aber, also reife, also das reife Pflaume und dieses Adstringierende und aber trotzdem auch, wie ich eben sagte, so was Auslesiges.
Mhm.
Also so eine Üppigkeit. Aber eben nicht so eine zuckrige, so eine schwere Üppigkeit, sondern.
Nee, genau. Das finde ich auch, total schön. Ja.
Das ist halt ein sehr dicker Mann, der aber nur so ein Tüllkleid anhat, irgendwie. Also sowas. So eine elegante Üppigkeit. Okay, das ist ein sehr seltsames Bild, was ich da jetzt in deinen Kopf
bekomme. Ja, stimmt. Vielleicht hat er auch einfach einen Maßanzug an, was ihn so ein bisschen überdeckt, dass er dick ist.
Weil Maßanzüge ja so super überdecken, dass man dick ist, ne?
Wie wir beide wissen. Ja, je nachdem, wenn es gut geschnitten ist.
Ja, schön. Ach, ja. So viel Spaß für die paar Mark. Toller Wein.
Also wirklich ganz anders als die beiden ersten. Der hat natürlich dadurch, dass der ist natürlich einfach. Also er ist noch mächtiger, finde ich, als die 13% verraten. Der könnte auch locker 14% haben, ohne dass er jetzt eine Hitze hat im Alkohol. Aber der ist halt schon, ja, also mächtiger als die anderen beiden. Ja, die anderen beiden sind natürlich, also dadurch, dass sie so schön salzig sind und leicht und auch mehr Säure haben eigentlich, so eine offensichtliche Säure sind die halt laufen die halt schneller runter. Sind die so ein bisschen trinkfreudiger, würde ich
ja,
sagen.
Ja,
Das
hier ist kein, also das ist auch ein Sommerwein, halt, aber den kannst du halt auch super, das ist so Weihnachten auch zu trinken.
Genau, das ist, und das ist, glaube ich, einfach ein toller Essensbegleiter, also das ist schon super.
Käseversuch. Ist Wein. Oh, Wein ist alle. Warum ich mir hier das Spuckeimerchen hinstelle?
Ach so, stimmt, du hast ja noch Käse da.
Ja.
Ja?
Ja. Mhm. Mhm. Interessant ist, der Parmesan nimmt das Adstringierende raus. Seltsam. Chemie ist seltsam, ne?
Ja. Ich glaube, das passt auch einfach sehr gut zu einer... Ich meine, asiatische Küche ist auch ein weiter Begriff, aber wenn man so eine leicht scharfe Wok-Küche nimmt, passt das, glaube ich, sehr gut. Ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie so ein... Ja? Ja, so ein bisschen Ofenhühnchen mit so einer leicht cremigen, pilzigen Soße, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich würde auch hier bei Seafood bleiben, wenn sie auch so ein bisschen was Cremiges dabei hat. Schon ganz cool.
Dazu hätte ich auch durchaus so eine säuerliche Austernkonserve jetzt. Das hätte klappen können.
Ja, wobei ich glaube, das Säuerliche passt nicht so gut zu dem Wein. Da würde ich aufpassen. Ich glaube, das konterkariert das eher so ein bisschen.
Ja, gut, das kann sein. Ah, das ist echt ein toller Wein. Wahrscheinlich ist das der Ausverkaufte, ne?
Nee, ich glaube, der Kilometer Zero war der, war der Ausverkaufte, ne?
Guck mal gerade, was war das? Ja. Domaine, was steht da?
Was ist das hier? Das ist André Berlioz. Ja, ein Lucien heißt der Wein.
Lucien, gucken, was er da auf der Webseite hat. Frankreich, Savoyen, Adrien Berlioz. Da ist er. Chenin Cuvée Chenin Bergeron Lucien. Oh, 35 Euro. Okay.
Mhm. Ja.
Ist er wert? Aber ich hatte jetzt ein bisschen Hoffnung, dass er nur 25 kostet. Jetzt würde ich ja gerne auch mal die anderen von dem probieren.
Ja, lohnt sich auch. Ist schon toll, was der macht. Finde ich. Ja, was hat der Alex noch von ihm?
Ach, jede Menge. Cuvée de Gueux, Roussette de Savoie-Sulim, Lucien hatten wir gerade, Raipumpu,
Chenin
Bergeron
Raipumpu, ja.
Grand Zef, Cuvée Octavie.
Genau, das ist dann Persan. Das ist
Persan. Ah, ist eine andere.
Extrem seltene Sorte, ja.
Ach, echt? Ja. So was darfst du mir nicht sagen.
Ja. Das Komische ist, dass beim Alex steht, das wäre ein Weißwein. Und unten im Zitat, es wäre eine rare rote Rebsorte. Also entweder der ist weiß vergoren worden, was ich nicht glaube, aber eigentlich ist es ein Rotwein.
Ach so, ja, dann will ich das ja sowieso nicht.
Ja, ja, genau.
Haben wir nochmal Glück gehabt.
Ja. Aber er hat diese Rosette Savoie, ist Sudim heißt der, das ist eine Altesse. Das ist der Wein, den wir als erstes hatten, also die Rebsorte, die wir als erstes hatten.
Oh, herrlich, wie der sich auch jetzt im offenen Glas...
Zur ersten überhaupt.
Ja. Wie der sich im offenen Glas auch noch ein bisschen weiterentwickelt, ist auch toll.
Ja.
Verliert so ein bisschen auch das Adstringierende. Obwohl, nee, kann am Käse liegen.
Ja. Mein persönlicher Favorit ist der erste Wein.
Nein.
Ja, meiner schon.
Nein.
Ja.
Nein. So nicht. Ja, meiner ist der letzte.
Ja, muss ja auch nicht.
Aber ich hab's ja eh immer ein bisschen gerne, ein bisschen grob schlecht hier, ne?
Ein bisschen üppiger. Naja.
Der üppige Herr da hinten. Ich habe diesmal überhaupt keine...
Nee, das ist so. Ne? Du hast überhaupt keine Essensempfehlung,
Restaurantempfehlung, weil das oder sonst gar nicht irgendwie weg, was, ne? Weil ich praktisch nicht weg war. Ich war letzten Samstag, habe ich mich mit einem Kumpel getroffen in einem thailändischen Restaurant in Kreuzberg, das sehr gut war. Mhm. Und ich habe den Sarots, heißt der genau. Klingt jetzt irgendwie voll schlimm. Ich muss auch immer denken an Sardos. Das ist dieser Film, wo, wie hieß er denn, der James Bond gespielt hat, der Schotte.
Sean Connery.
Genau. Sardos war dieser Film, wo Sean Connery im Tanga die ganze Zeit rumgelaufen ist. Das war irgendein sehr irritierender Film. Wenn du jetzt nicht weißt, worüber ich rede, du kannst einfach mal Sardos Connery, Sardos, also Z-A-R-D-O-Z,
Connery googeln. Apropos James Bond, ich muss gleich noch James Bond gucken mit meiner schlecht. Tochter und deren Freundin. Mhm.
Jedenfalls genau. Sarots, also ich suche ja, seit ich vor 25 Jahren mehrfach in Thailand war, suche ich ja immer wieder thailändische Restaurants oder ein thailändisches Restaurant, in dem das Essen nicht europäisch schmeckt. Mhm. Was ja auch so ein bisschen das China-Restaurant-Problem ist. Ne? Das in Deutschland schmecken China-Restaurants ja deutsch.
Ja, meistens. Nicht unbedingt, aber ja, es gibt ja auch welche, die sind anders, aber ja.
Ja, klar. Aber die musst du halt auch schon mal finden. Ne?
Ja, musst
das
du finden.
Ist ja so ein bisschen das Problem. Ja. Und das Sarots in Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg, das war, also ich bestelle immer dasselbe im thailändischen Restaurant, wenn es das gibt. Und das ist
die 25 oder was?
Genau, die 25 mit nicht so viel 7. Hm. Nee, das ist Massemann, heißt das, Massemann Curry. Das ist Kartoffel, Erdnuss, so ein rötliches Curry. Weil das habe ich mal in Thailand gegessen und das ist nach wie vor das spektakulärste asiatische Essen, was ich je bekommen habe. Was eventuell auch, ne, so, kann natürlich, dass das ist so die der Lambrusco-Effekt war. Aber das war einfach unfassbar lecker, wo ich das da bekommen habe. Und das habe ich halt, ich war da privat essen, also ich war privat zum Essen eingeladen. Und da gab es das dann halt. Und das habe ich bisher noch nicht gefunden hier in Deutschland, in thailändischen Restaurants. Also so, dass ich gedacht hätte, ja, schön. Und das Sarots war sehr nah dran. Mhm. Ja, das ist ja auch schon mal was. Und dann saßen wir da draußen so rum, weil war schönes Wetter. Es kommt irgendwie so Vierer- oder Sechser-Gruppe und Amerikaner. Das ist so schrecklich. Amerikanische Touristen sind ja immer irgendwie ähnlich. Und dann standen die dann eben draußen und haben die Speisekarte angeguckt und dann meinte die Frau allen Ernstes und auch in dieser komischen Valley-Girl-Sprache:
Well, it's a bit on the pricier side.
Ja, man muss dabei gewesen sein, fällt mir gerade auf. Ich erzähle das jetzt einfach nicht weiter, weil es gibt auch jetzt nicht mehr so viel weiter zu erzählen. Also,
ich war auch nicht so richtig essen. Ich war einmal auf Einladung eines Weinimporteurs im Mesh hier in Hamburg. Das ist ein bekanntes Steak-Restaurant. Und ich meine, ähnlich wie bei dir, ich esse jetzt insgesamt auch echt recht selten Fleisch und auch nicht in größeren Mengen und war dann aber da, das bot sich auch an, irgendwie in Kombination mit Syrah aus Südafrika und es war extrem geiles Fleisch.
Das ist halt...
Und auch alles, was sie mit dabei hatten, also die das getrüffelte Kartoffelgratin, der Wildbrokkoli aus dem Ofen und so. Das war alles sehr, sehr gut.
Mit richtigen Trüffel oder?
Nee, richtige Trüffel. Jetzt nicht Trüffelöl oder so. Nee,
okay,
darauf super, haben die sich jetzt nicht eingelassen. Ja, nee, das war alles sehr, sehr gut.
Also, das ist ja echt auch so.
Also wenn Steak richtig gut.
Ja, das ist schrecklich.
Ja.
Ich würde auch seit Jahren, eventuell sogar seit Jahrzehnten, je nachdem, wie lang es hier lang geht, ich würde so gerne mal in Grill Royal gehen hier in Berlin. Wo das Fleisch ja auch wirklich hervorragend sein soll. Aber diese Preise. Dann gehen wir
besser mal ins Mesh.
Ja, diese Preise, Alter. Ja. Nee, da gehen wir lieber mal zum ordentlichen Fleischer. Und machen das selbst. Können wir auch
machen. Ich mach das.
Also ich meine, wenn jemand, also Fleisch kann ich und du kannst Fleisch wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
So, und dann gehen wir lieber mal zu irgendwie Kumpel und Keule und gucken, was die. Ich meine, ich werde nie vergessen, wie ich da stehe und denke, hä, ist das Wagyu? Und ich sag mal. Ist das Wagyu? Sagt er, ja, aber kein so ein schönes Stück. Kannst du eher so schmoren, vielleicht irgendwie nicht so, Entschuldigung, schneidest du mir da bitte mal Rouladen rund? Dann habe ich Wagyu-Rouladen gemacht. Das waren die besten Rouladen, die sowohl ich als auch meine Gattin je in ihrem Leben gegessen haben.
Okay.
Und die haben auch pro Stück Das war jetzt.
Ja, diese. Die sind da ein bisschen teuer. Also.
Die haben pro Stück die Wagyu-Rouladen einen knappen Zehner gekostet. Ja. Mhm. Aber das war sowas von wert. Und bevor ich dann irgendwie in so einem Restaurant für wirklich unbestritten hervorragendes Fleisch, keine Ahnung, 100 Euro bezahle, da gehen wir lieber hin und kaufen das gleiche, das Stück für 50.
Außerdem haben wir den Wein im Keller.
Genau, und nehmen noch irgendwie, ja, kaufen noch nebenan eine Magnum dazu oder sowas. Ja. Du darfst auch gerne meine Küche
benutzen. Haben wir ja schon im Keller. Genau, also, ich Magnums muss jetzt ich mal jetzt mit... So
du musst jetzt James Bond gucken, ne? Mhm.
Genau, mit
wie hieß der Laden in Hamburg? Wie hieß der Laden in Hamburg?
MASH. M-A-S-H, genau. Ich habe zwei Ankündigungen habe ich noch. Unsere nächste Sendung ist am 27. November und es gibt drei Weine der Domain Bliskowice aus Polen. Ist ab jetzt bestellbar.
Domain Bliskowice?
Bliskowice.
Ah, Bliskowice.
Bliskowice.
Bliskowice. Ja, der Pole spricht die Buchstaben so, wie sie sind.
Bliskowice.
Außer dieses gestrichene Bliskowice? L, da kannst du mal, wenn du Pech hast, heißt das Ding Bliskowice, aber ja.
Okay.
Schön genau, finde ich übrigens, was gibt's zu essen? Du schreibst ja immer in deinem Blog, was gibt's zu essen? Und da steht, da ich die Weine selber nicht kenne, kann ich nichts empfehlen. Das heißt, du weißt nicht, was wir trinken werden.
Also, ich kenne bisher einen Wein von Bliskowice, einen Johanniter J22 Ultra aus zwei Jahrgängen, den ich ziemlich gut fand. Jetzt gibt es aber den sozusagen den einfachen Johanniter J22, also J für Johanniter und 22 für den Jahrgang. Dann gibt es Kantor, das ist ein Rosé. Und dann gibt es Monday Lisa, das ist ein Pinot Noir. Die anderen beiden sind Peewees, also pilzresistente Rebsorten. Mhm. Und ich habe die halt alle drei noch nicht probiert und ich würde da jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen
vorsichtig weiß ich nicht, sein.
Ein bisschen Brot, genau, ja. Brot, bisschen Aufschnitt, ein bisschen Käse, ein bisschen Butter, mit macht man nichts falsch, aber ich würde jetzt, also ich kann jetzt nicht explizite Essensempfehlungen geben, das funktioniert einfach nicht.
Ja. Haben wir das gerade gesagt? Das, genau, hast du das Datum gesagt? 27. November.
Ja. Genau. Das zweite ist, dass im November der Verkauf für den Rieslingszweck irgendwann losgeht, wahrscheinlich Mitte, Ende November. Und das ist dann im Zweifelsfall vor der nächsten Sendung. Und da beim letzten Rieslingszweck die Karten irgendwie innerhalb von 3 Stunden weg waren, sage ich jetzt einfach, guck mal in der nächsten Zeit auf die Seite, wenn ihr Bock habt auf einen Abend mit Riesling und großer Ausgelassenheit. Dann. Schaut einfach mal bei mir im Blog vorbei.
Pass auf, normalerweise, wenn ich bei dir in Hamburg bin, penne ich ja bei mir im Bus. Ne? Mhm. Ich habe mir für den Riesling-Swag das nächstgelegene Hotel reserviert.
Hast du schon, okay.
Plus einen Tag. Für den Fall, dass es mir wieder so schlecht geht wie beim letzten Mal, damit ich einen ganzen Tag zum Ausnüchtern in diesem Hotel liegen kann. Sehr gibt's schön. Eine Webseite dazu?
Die kommt, das wird einfach Riesling-Swag, Riesling-Swag.de heißen.
Riesling-Swag.de. Ja. Ich dachte so für die Shownotes, dann kann ich das schon mal reinschreiben vielleicht.
Also, genau, im Moment leitet das noch rüber auf meine Arbeitswebsite, Büro für Wein und Kommunikation, aber das kommt jetzt irgendwann nähere Informationen ab nächster Woche.
Ja, super. Welchen Bond guckt ihr denn?
Wir einen gucken von denen, auf wo er ständig Fall Frauen mit Daniel Craig.
Okay, also nicht, wo er ständig Frauen verprügelt. Okay.
Ja. Nee, wir gucken Daniel Craig und zwar wollten die, glaube ich, wie heißt er denn jetzt? Weiß nicht. Schauen das Ding, wo er zurückfährt zu seinem, wo er aufgewachsen ist, also nach Schottland irgendwie, wo M dann stirbt.
Wie heißt es denn dann?
Ja, genau. Wie heißt es denn? Ich kann mir das auch nie mehr.
Darf doch nicht wahr sein.
Ist das ein Quantum Trost?
Nee. Nein, Quantum of Solace war der schlechteste Bond aller Zeiten. Das darf doch nicht wahr sein. Der Film heißt so wie das Gutshaus.
Keine Zeit zu sterben?
Keine Zeit zu sterben heißt auf Deutsch, aber wie hieß denn der? Ja, ist ein guter Bond, um überhaupt mal, haben die schon mal irgendeinen Bond gesehen vorher?
Greta liebt das, mit mir Bond zu gucken. Okay. Also sie hat schon recht viel gesehen.
Okay.
Marie noch gar nicht.
Nee, ich glaube, keine Zeit zu sterben, weil der letzte, wo er dann tatsächlich gestorben ist, ne? Oder?
Du, ich bin zu alt dafür. Ich kann mir das einfach nicht mehr merken.
Ich bin leider zu alt für diesen Skyfall, heißt er.
Ja,
Skyfall. Ein wirklich toller Bond und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, super. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Habt ihr den schon gesehen? Du hast den schon gesehen, ne?
Ja, Gitta und ich haben den schon zwei oder dreimal gesehen.
Ach so, okay. Ich bin ja ein bisschen.
Wir haben die ganzen Craigs irgendwie mehrfach gesehen, glaube ich.
Und was mich wirklich ein bisschen enttäuscht hat, ist, das Ende von Skyfall hätte dazu führen können, dass die gesamte Bond-Reihe nochmal neu anfängt, und zwar in der Moderne. Mhm. Und das haben sie nicht gemacht und das wundert mich sehr.
Ja. Ja.
Naja.
Aber trotzdem fand ich jetzt die letzten drei Sachen, also das war ja Skyfall, Spectre und Keine Zeit zu sterben. Mhm. Das fand ich ja eigentlich schon die drei besten Bonds.
Das war schon ordentlich.
Also, ne? Das war schon echt eine gute Leistung.
Ja, absolut.
Genau. Und jetzt warten, die stehen schon
draußen. Ja, die scharren schon mit den Füßchen.
Genau.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Holger Klein, ich danke dir.
Chat, vielen Dank fürs Mitspielen und Input geben. Hörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wolfram, danke.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Franc. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Ist nicht tot.